Ladies and gentlemen, welcome to the extraordinary discussion. Welcome to Hysterica.
Hallo, liebe Hörer. Wir sind hier bei einer neuen Ausgabe des Podcasts der Hysterica und erneut eine kleine Spezialausgabe im Rahmen einer Blogtour, organisiert vom Piper Verlag und Literaturschock.de zum neuesten Buch von Andreas Brandhorst mit dem Titel Das Schiff und somit ein Science-Fiction-Buch. Und aus diesem Grund nutzten wir die Gelegenheit und haben nun in der Leitung Carsten Polzin vom Piper Verlag, der dort als Programmleiter für Science Fiction und Fantasy tätig ist. Hallo Carsten.
Ja, hallo Jürgen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Gerne, freut mich auch, dass sowas klappt. Ursprünglich wollten wir ja Andreas Brandhorst in der Leitung haben, aber der wird jetzt, glaube ich, schriftlich im Rahmen der Blogtour interviewt, weil er wohl einige nicht so schöne kieferorthopädische Operationen hinter sich hatte, wenn ich das richtig verstanden habe. Und da lässt es sich schlecht sprechen.
Das ist natürlich nicht so ideal beim Sprechen, genau.
Richtig, ja. Carsten, fangen wir doch mal ganz woanders an. Wer oder was ist denn eigentlich der Piper Verlag?
Wer oder was ist der Piper Verlag? Interessant. Also der Piper Verlag, den gibt es natürlich schon sehr lange, aber es gibt noch nicht so lange die Fantasy und Science Fiction. Vor allem Science Fiction nicht, die ist ja ganz frisch. Aber die Fantasy kam eigentlich erst im Jahr 2003 dazu und ich bin dann relativ schnell dazugestoßen, bin seit 2004 dabei und ja, wir versuchen eigentlich in der Fantasy und jetzt eben auch in der Science Fiction alles, was das Genre betrifft und alle Spielarten des Genres und der Genres, die wir alle mögen, abzudecken. Also wir haben von der High Fantasy über humorvolle Fantasy bis hin zu Fantasy auch mit Horrorelementen und jetzt eben auch der Science Fiction und dann haben wir noch so ein Jugendbuchlabel Ivy, haben wir eigentlich alles abgedeckt, was Fantastik angeht und sind froh, dass wir einer der großen Verlage in Deutschland eben sind, die das machen dürfen.
Mhm. Es ist ein reines Thema der Diversifikation gewesen, weil Piper ist, glaube ich, in der Vergangenheit eher, nennen wir es mal, anspruchsvolle Literatur, obwohl ich jetzt Fantasy und Science Fiction nicht als weniger anspruchsvoll betrachten möchte. Aber es hat zumindest den Ruf.
Ja, klar. Also ich meine, es bei Piper war insofern eine Sondersituation, als eben im Jahr 2003 dann mit dem Verkauf der Ullstein-Heine-List-Gruppe ein Teil der Heine-Liste da abgespalten wurde. Das war ein Beschluss des Bundeskartellamts. Mhm. Und da kam die damalige Heine-Fantasy-Reihe, die ja schon relativ groß war, eben zu Bonnier, in dem Fall zu Piper. Und seitdem kam quasi Piper wie die Jungfrau zum Kinder auch zur Fantasy. Und natürlich gab es am Anfang, und das habe ich ja live miterlebt, dann schon auch so ein paar Berührungsängste, nicht nur hier im Haus, sondern natürlich auch im Buchhandel, weil der Piper Verlag, wie du zu Recht sagst, natürlich eher auf der klassischen Literatur zu Hause war bis dorthin. Aber das ging dann relativ schnell, natürlich auch mit dem Erfolg einiger Autoren, dass alle Beteiligten im Haus und auch im Buchhandel gemerkt haben, naja, das ist ja schon ein interessanter Markt, der natürlich auch ökonomisch wichtig ist. Und ja, seitdem sind wir immer mehr gewachsen und kann schon sagen, dass die Fantasy eigentlich ja zu einem der wichtigen Bereiche hier im Haus gehört.
Mhm. Schön. Und du bist Programmleiter, nennt es sich?
Das nennt sich Programmleiter und ich mache eigentlich also zum einen natürlich auch inhaltliche Arbeit, was die Arbeit an den Manuskripten selbst angeht. Mhm. Wir sind ja hier vier Leute im Fantasy-Lektorat, aber natürlich obliegt mir dann auch speziell die Planung, Einkauf neuer Autoren sozusagen, Einkauf und der Bücher und der Verträge, Planung. Und im Lektorat begleiten wir dann natürlich alles vom Manuskript über Coverbriefing, Texte schreiben, bis natürlich auch später, wenn das Buch dann da ist, dann geht es ja eigentlich erst richtig los. Haben wir natürlich auch noch Veranstaltungsabteilung und Marketingabteilung, die sich mit den ganzen Aktionen um das Buch dann beschäftigen, aber wir sind irgendwie im Lektorat immer daran beteiligt, sind so ein bisschen das Nadelöhr für alle Abteilungen, natürlich auch nach außen, und wir sind auch der erste Ansprechpartner immer für den Autor. Und da wir sehr viel mit deutschen Autoren machen, haben wir natürlich auch da mal sehr regen Austausch. Mhm.
Wie kann ich mir das denn vorstellen, wenn ich jetzt mich hinsetze und schreibe ein schönes Fantasy-Buch oder Science-Fiction-Buch, dann gehe ich jetzt mal davon aus, dass ihr wahrscheinlich die falsche Adresse seid, um es direkt zu erhalten von mir, oder?
Nein, das erhalten wir schon direkt. Okay. Man kann das ja einschicken, entweder per E-Mail heutzutage, schicken die meisten auch ihre Manuskripte oder Exposés per E-Mail, einfach an info@piper.de, und dann wird das weitergeleitet. Also wir lesen alle auch unverlangten Manuskripte natürlich, weil man auch sagen muss, dass da sehr selten was Gutes bei rumkommt. Also ich habe es jetzt zweimal gehabt in den knapp 11 Jahren, die ich jetzt da bin. Also es kommt nicht so oft vor, und vieles ist einfach leider nicht von der Qualität her oder aus anderen Gründen nicht brauchbar. Und das merkt man natürlich auch relativ schnell. Aber es wird schon alles gelesen und es kriegt eigentlich auch jeder eine Antwort. Auch wenn es mal manchmal etwas länger dauert, bitten wir da um Verständnis. Aber wir kriegen natürlich relativ viel und kriegen ja auch noch sehr viel verlangte Manuskripte dazu, die wir auch noch lesen müssen. Also es ist schon genug Stoff da.
Aber es ist tatsächlich so, dass ich quasi als neu aufstrebender Jungautor mich auch direkt an den Verlag wenden könnte und es auch wirklich berücksichtigt wird.
Ja, natürlich. Mhm. Also wir suchen immer neue Autoren. Gerade bei Piper Fantasy habe ich den Ansatz, dass wir gerade für die deutschen Autoren und deutschsprachigen Autoren eine Heimat bieten wollen. Und da suchen wir natürlich auch mal neue Autoren. Und das Schöne ist, dass gerade in dem Genre seit ein paar Jahren ja immer bessere Manuskripte und höhere Qualität geliefert werden. Und also wir suchen jederzeit neue Autoren, auch wenn die Autoren da draußen das vielleicht nicht immer glauben können, weil sie denken, das ist doch schon alles da voll und da kommt man eh nicht rein. Das stimmt nicht. Also wir suchen schon hochwertige Manuskripte eigentlich, und von meinen Kollegen in den anderen Verlagen höre ich das Gleiche. Also es gibt nichts Schöneres, hochwertiges, qualitativ hochwertiges Manuskript zu lesen. Das kommt gar nicht so oft vor, wie wir es uns wünschen würden. Mhm.
Ja, man kennt ja immer dieses Gerücht oder Bild vor Augen mit dem Stapel der unverlangt eingesandten Manuskripte bei den Verlagshäusern, was jetzt wahrscheinlich eher digital der Fall sein würde.
Genau, ja. Aber die gibt's noch, ja. Und die gibt's noch, die werden aber auch abgearbeitet.
Okay. Mhm. Wie geht's denn dann weiter? Dann habt ihr gesagt, der ist interessant genug, um bei Piper eine Rolle spielen zu können, der Autor. Was passiert denn dann als nächstes?
Also dann werden wir erstmal unsere Leseeindrücke hier austauschen im Lektorat. Also dann schicken wir das normalerweise an alle 4 Kollegen, die wir hier sind. Und jeder liest mal rein. Und dann haben wir so wöchentliche Runden, in denen das besprochen wird. Jeder hat Manuskripte gelesen und stellt sie den anderen vor. Und je nachdem, ob es vielversprechend ist, verfolgen wir das dann auch weiter. Und das Ganze wird dann eigentlich weiter ins Haus getragen. Der normale Ablauf geht dann über so eine Lektoratskonferenz, die wir einmal in der Woche haben, wo dann eben auch die anderen Abteilungen, Presse, Marketing, Vertrieb, die auch wichtig sind, dabei sind. Und ja, jeder gibt eigentlich seine Meinung dazu ab. Und dann kommt es meistens so, dass wenn wir von dem Buch überzeugt sind und dann eben auch ein Angebot machen können, ja, dass wir es dann einplanen können. Und dann geht eigentlich das normale Prozedere los. Dann müssen wir erstmal den Vertrag machen, dann machen wir ein Cover, dann schreiben wir Vorschautexte. Und natürlich die Arbeit am Manuskript ist ganz wichtig, muss im Zweifel noch übersetzt werden, wenn es ein ausländisches Manuskript ist. Und dann wird redigiert, dann wird korrigiert, es wird in Satz gegeben und so weiter. Und dann irgendwann ist das fertige Buch dann da. Und ja, man muss sagen, man ist immer noch ein bisschen stolz drauf, wenn man dann die fertigen Bücher bekommt. Man bekommt sie ja ein paar Tage vorab hier ins Lektorat geschickt, bevor es dann im Buchhandel ist. Und das ist schon immer ein besonderer Moment, weil man hat relativ lange daran gearbeitet an diesen Büchern und freut sich dann eigentlich wirklich sehr drauf, wenn sie dann tatsächlich auch händisch da sind.
Okay, wird das von der E-Book-Kategorie nicht ein bisschen kaputt gemacht, das Gefühl? Oder habt ihr immer noch komplett in Buch und E-Book?
Ja, wir haben, ja, ich meine, unser E-Book-Bereich ist natürlich auch gewachsen über die letzten Jahre, aber ich betrachte das E-Book eigentlich nicht als Feind, sondern eher als Zusatz und als Bereicherung. Man hört immer, dem Taschenbuch wird was weggenommen durch das E-Book, das merken wir natürlich auch. Das Taschenbuch generell, jetzt nicht nur in der Fantasy, hat natürlich Schwierigkeiten heutzutage. Aber im E-Book haben wir zum Beispiel auch die Möglichkeit, die Backlist, die in der allgemeinen Taschenbuchreihe eher schwierig ist, da weiter zu pflegen. Mhm. Und wir haben auch wirklich, jetzt klingelt es irgendwo.
Nee, das ist okay. Das war bei mir.
Okay. Wir haben natürlich auch gerade in der Fantasy eine starke E-Book-Liste und auch interessanterweise, gerade bei einigen Autoren, wenn ich jetzt Richard Schwarz zum Beispiel mir anschaue mit seiner ASCII-Reihe, der hat sowohl im Print als auch im E-Book hohe Zahlen, die auch immer weiter steigen. Ist so ein bisschen gegen den Trend, aber er scheint tatsächlich zwei Zielgruppen zu haben. Einerseits als E-Book-Leser und andererseits als Print-Leser. Und das ist natürlich schon spannend. Da fragt man sich immer, wie kann man sowas tatsächlich steuern? Und man kann es eigentlich nicht steuern, sondern es ergibt sich natürlich auch hoffentlich aus der Begeisterung für die Bücher immer. Aber das sind so Sachen, die Verlage gerne öfter erleben würden. Aber es lässt sich leider nicht immer so planen.
Also ich habe letztens gelesen, dass es wohl viele Leser gibt, ich bin aber nicht so, viele Leser gibt, die sich das E-Book kaufen und wenn sie es gut gefunden haben, kaufen sie sich nochmal als Printausgabe, um es ins Regal zu stellen. Kann ich jetzt selbst nicht ganz nachvollziehen, weil es eigentlich doppelte Ausgabe ist. Aber es scheint wohl viele so zu geben. Es war, glaube ich, letztens irgendwo in der Presse gestanden, was ziemlich interessant ist.
Ich hab gerade von einem Autor letzte Woche zu Besuch war, gehört, er macht das andersrum. Wenn ihm ein Printbuch gefallen hat, dann kauft er sich gerne noch die E-Book-Ausgabe dazu.
Mhm. Auch interessant. Jetzt ist es ja so, wo verdient er denn mehr Geld? E-Book oder Print immer noch?
Naja, natürlich im Print nach wie vor. Also die Print-Absätze sind natürlich noch viel, viel höher als die E-Book-Absätze. Aber pro Stück kann man an E-Book natürlich dann doch letztendlich etwas mehr verdienen, weil einfach die Grundkosten, die Herstellkosten viel geringer sind. Wir brauchen kein Papier, wir müssen keine Wälder abholzen und haben natürlich auch weniger Vertriebskosten. Andererseits muss man da auch mehr Marketing machen und wird auch noch mehr Marketing machen. Und ich denke, über die nächsten Jahre wird sich das noch sehr, sehr verändern, dass wir auch im E-Book auf das E-Book noch weitaus mehr Wert legen werden müssen, denn wir sehen eben, dass die Zahlen da steigen und das große Problem bei den E-Book-Veröffentlichungen ist ja auch die Auffindbarkeit. Wenn ich mir nur Amazon angucke und das ist ja nur ein Kandidat, der E-Books verkauft, dann ist da eben die Auffindbarkeit schon sehr, sehr schwierig, obwohl die schon eine ganz gute Suchmaschine haben. Und da werden die Verlage natürlich auch gefragt sein, wie können sie ihre E-Book-Titel, vielleicht auch mal reine E-Book-Titel, die es gar nicht mehr als Print gibt, das wird ja auch durchaus angedacht und werden wir auch mal ausprobieren. Andere machen es auch schon. Wie findet man die eigentlich als Leser? Und wir wollen uns ja nicht darauf verlassen, dass jedes Buch von selbst gefunden wird, sondern wollen auch ein bisschen versuchen, das zu unterstützen. Und das ist im Print schon schwierig genug, aber im E-Book natürlich noch schwieriger, weil die schiere Masse noch mal größer und übersichtlicher ist.
Was haltet ihr dann von diesen Selbstvermarktern? Oder ist das ein Problem für klassische Verlage, dass immer mehr und teilweise auch gute Autoren, sage ich jetzt mal, weil doch ein paar Perlen drin sind, die sich zum Beispiel bei Amazon komplett selbst vermarkten, was ja relativ simpel möglich ist heutzutage?
Ja, ich finde das eigentlich großartig, muss ich sagen. Ich verfolge das auch sehr, nicht nur auf dem deutschen Markt, sondern auch auf dem amerikanischen Markt. Und wir haben ja schon mit einigen Autoren, die aus dem Self-Publishing-Bereich kommen, dann hier bei Piper die Print-Ausgaben gemacht. Jetzt bei den Amerikanern zum Beispiel Michael Manning oder auch Richard Phillips. Und und dann gibt es natürlich auch deutsche Autoren und Autorinnen, die demnächst auch zu uns kommen werden aus dem Genre. Und wenn man die kontaktiert, dann sind die eigentlich immer sehr interessiert daran zu hören, was die Verlage bieten können. Und daran arbeiten wir natürlich auch. Die Frage ist schon, was können wir erfolgreichen Self-Publishern, die auch schon im Zweifel viel Geld verdienen, mit ihren eigenen Dateien, sag ich mal, auf Amazon, was können wir denen mehr bieten? Und wir können ihnen natürlich eine Print-Ausgabe bieten, wir können ihnen einen Vertrieb im Buchhandel bieten, den sie sonst nie erreichen könnten, aber wir können ihnen vielleicht auch eine inhaltliche Qualität bieten. Und davon bin ich schon überzeugt, dass wir als Verlag noch heutzutage noch ein gewisses Monopol eben auf inhaltliche Qualität haben, die bei den Self-Publishern manchmal auch gegeben ist, natürlich, aber manchmal eben auch nicht. Also da merkt man schon, dass viele Manuskripte und viele Bücher, die dort veröffentlicht werden, dann eben schon noch so ein bisschen schräg und schief und voller Fehler sind. Das heißt nicht, dass wir nicht auch Fehler in unseren Büchern mal haben, aber grundsätzlich ist das natürlich schon nochmal eine andere Marschrichtung da, die aber auch toleriert wird von den Lesern. Klar, wenn man nur 1,99 ausgibt, erwartet man vielleicht auch kein komplett hochwertig ausgestattetes Buch, wenn man im Printverlag erwarten würde. Aber grundsätzlich, wie gesagt, finde ich das sehr interessant und ich empfinde die nicht als Feinde, sondern im Gegenteil als Bereicherung, denn wir kriegen ja dadurch auch quasi unverlangte Manuskripte zu sehen jeden Tag und da sind sehr, sehr interessante Autoren dabei mit ganz neuen Ideen und neuen Ansätzen und da schauen wir uns natürlich auch um.
Das hat aber, das heißt aber, für euch ist es echt eine Bereicherung. Und weil ich, mich wundert es immer, man liest in der Presse immer so, dass seit es E-Books gibt und jetzt noch schlimmer, seit es Self-Publishing gibt, hört man immer den großen Tenor von den Verlagen, dass sie alle aufschreien und das übliche Verlagswesen ist dem Untergang geweiht und was weiß ich was alles.
Ja, das wäre sicherlich der falsche Ansatz. Ich meine, wir haben es ja alle gesehen, das viel beschworene Negativbeispiel der Musikindustrie, die ja die Digitalisierung quasi verschlafen hatte am Anfang. Jetzt haben sie sich, glaube ich, erholt. Aber das wollen wir natürlich nicht und man muss sich einfach den Realitäten stellen. Und als deutlich wurde, dass E-Books und eben auch die Self-Publisher immer mehr Marktmacht bekommen, gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder verschließt man sich dem und sagt, ich mache jetzt meine bibliophilen Ausgaben hier für mich und will mit E-Book nichts zu tun haben. Oder man öffnet sich dem Markt und kann damit, wie wir auch bei uns sehen und natürlich die anderen Verlage das auch sehen, tatsächlich auch Geld verdienen und am Markt teilhaben. Und kann damit den Markt auch weiterhin gestalten. Und das ist, glaube ich, das, was wichtig ist.
Okay. Hat es vielleicht unter Umständen aber Auswirkungen auf den lokalen Buchhandel?
Ja, ich denke schon. Der lokale Buchhandel hatte in den letzten Jahren dann schon natürlich größere Probleme. Die lagen aber hauptsächlich aus meiner Einschätzung an den großen Buchhandelsketten, die in Deutschland sich immer mehr ausbreiteten. Die haben sich jetzt wieder so ein bisschen konsolidiert, haben ihre eigenen Probleme. Die kleineren und mittleren Buchhandlungen haben wieder ein bisschen zugelegt, meiner Einschätzung nach, und sind auch durchaus wieder positiver gestimmt. Jetzt ist das für das Genre, um das es bei uns geht, jetzt Fantasy und Science Fiction, leider nicht so relevant, weil gerade die kleinen Buchhandlungen natürlich, sie ist ja auch in München, die haben vielleicht mal einen Science-Fiction-Roman da stehen, den sie aus irgendwelchen Gründen sich dort hingestellt haben, aber die sind natürlich nicht der klassische Fachbuchhändler. Da sind es tatsächlich dann wirklich kleine spezialisierte Buchhandlungen oder eben dann doch die großen Ketten, die einfach große Abteilungen mit viel Fläche haben und die sich dann auch der Genre entsprechend präsentieren und dahinstellen können.
Verstehe sowieso nicht, warum die, also wir haben auch hier noch einen kleinen lokalen Buchhandel. Und ich bin immer recht ungern drin, weil ich wundere mich dann immer mit was die Geld machen. Also man kann natürlich alles bestellen, das ist ganz, ganz schön und gut, aber das kann ich ja beim großen A auch. Und auch noch besser, dann kann ich es, der liefert es mir ja, bei denen müsste ich es mir holen. Und wenn ich dann immer in die Auswahl schaue, es sind natürlich immer sehr auf hochwertige Sachen erstmal, dann so Schülerthemen und ein bisschen Krimi und Thriller und das war's dann eigentlich schon wieder. Und das finde ich immer ziemlich schade, weil man nicht schmökern kann, wie eben in einem großen Haus, ja.
Das stimmt, ne? Aber der Vorteil ist natürlich, dass man, wenn man jetzt Literatur sucht oder Krimi sucht, also meine Lieblingsbuchhandlung hier um die Ecke, da merkt man schon, die hat eben dann auch viel gelesen, die Buchhändlerin, die kann die Kunden tatsächlich direkt beraten. Das können die natürlich in dem Genre nicht machen, das können sie aber in den großen Buchhandlungen meiner Erfahrung nach auch nicht wirklich. Da geht man eigentlich als Kunde hin und sagt, ich möchte Rad der Zeit Band 27 und dann steht er da entweder oder er wird bestellt. Ja. Aber jetzt beraten zu werden, welcher Band von Game of Thrones ist denn der beste, ist wahrscheinlich unrealistisch. Das ist eben auch der die besondere Situation bei uns im Genre. Die Fans wissen eigentlich ganz genau, was sie wollen und nehmen den Buchhandel dann tatsächlich eher als Kaufstation wahr, denn als Beratung. Meiner Einschätzung nach. Das mag auch andere geben und wir hoffen ja, dass es auch Buchhändler gibt, die sich in dem Genre noch viel mehr auskennen, als ich das jetzt böse unterstellt habe.
Warum ist denn eigentlich das Genre immer noch so, wie soll man sagen, so verrufen als schlechte Literatur?
Ich weiß gar nicht, ob es wirklich noch so ist. Wir haben ja seit 10 Jahren ungefähr schon gemerkt, dass sich der Markt und auch der Buchhandel der Fantasy sehr geöffnet hat, weil er einfach gemerkt hat, dass da auch Zahlen geschrieben werden, die teilweise über die allgemeine Belletristik hinausgegangen sind. Ich glaube, es ist einfach das normale Phänomen. Es ist ein spezielles Genre. Es ist auch nach wie vor, mit dem man sich nicht auskennt. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit der Esoterik. Das ist auch ein Bereich, der ein Riesenmarkt ist, aber in dem sich die meisten Leute, auch ich, sich nicht besonders auskennen. Wenn man aber weiß, worum es da geht, dann kann man damit erstens viel Geld verdienen und zweitens auch sicherlich viel Befriedigung finden in den Büchern, die es dort gibt. Genauso ist es bei Fantasy und Science Fiction, aber natürlich ein außenstehender Leser oder Buchhändler oder Verlagsmensch, vielleicht auch, der sich mit dem Genre nicht beschäftigt, kann damit einfach nichts anfangen, weil er denkt, da laufen nur ein paar Zwerge rum und ein paar Orks und das war's. Aber es ist natürlich so vielschichtig und auch sehr tiefgründig, was man von außen einfach nicht sieht, wenn man es selbst nicht liest. Da kommen ja noch die Leute dazu, die behaupten, sie lesen keine Fantasy, aber haben dann doch alles gelesen. Harry Potter über Stephanie Meyer bis der Marsianer. Ja, also das sind dann schon einfach immer auch so Selbstverständnisse. Entweder bekennt man sich dazu oder auch nicht.
Glaubst du, dass die Leser irgendwelche besonderen Eigenschaften haben, die sich auf Fantasy und Science Fiction einlassen?
Glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube, das ist einfach ja eine Frage des Geschmacks. Letztendlich, wir überlegen ja auch mal, wer sind eigentlich unsere Leser? Sind es eher Männer, sind es eher Frauen? Allein schon das kann man nicht wirklich belegen, denke ich, wenn ich mir die Buchrezensentinnen, sind es ja hauptsächlich, auf YouTube anschaue, die auch unsere Bücher rezensieren, oder wie zum Beispiel auch Dan Wells, wo man jetzt mal im ersten Moment denken würde, das ist ja ein ziemlich harter Serienkiller-Horrorstoff, der wird hauptsächlich von Frauen, jungen Frauen gelesen, also vielleicht auch ganz anders, als man sich das als Verlag ursprünglich gedacht hat. Ich dachte, das ist eher so ein Männerthema, ist es nicht. Also und darüber hinausgehende bestimmte Eigenschaften, gibt es natürlich viele Untersuchungen, wer jetzt in welchem Milieu sich bewegt, also diese Sinusmilieus und wer wie viel Geld verdient und wer sonst welche Lebenseinstellung hat und dann Fantasy deswegen liest. Also das finde ich alles überbewertet. Ich glaube, es geht wirklich darum, dass Leute sich einem bestimmten Genre mal angeschlossen haben, weil sie vielleicht in der Kindheit, und damit wächst man ja natürlich in der Kindheit besonders mit fantastischen Stoffen auf, und manche bleiben halt da hängen und im positiven Sinne, und wie ich auch, und lesen dann weiter und interessieren sich für erwachsenere Stoffe in dem Bereich, und andere, ja, orientieren sich vielleicht weiter, aber ich glaube, in der Kindheit und Jugendzeit hat eigentlich fast jeder mal fantastische Stoffe gelesen.
Mhm, ja, glaube ich auch. Was die Frauen betrifft, könnte man ja jetzt halt frauenfeindlich antworten, vielleicht haben die immer noch mehr Zeit.
Das hast du gesagt.
Ja, ja, klar, ich darf das. Aber ich glaube nicht mehr, dass es so ist, aber könnte ja sein. Weil mir ist auch aufgefallen, dass es mehr Rezensentinnen gibt, und ich merke es auch bei den ganzen Blogs, ich fühle mich immer ganz alleine.
Schweres Los.
Ja, ja, nee, ist gar kein Thema. Auf was achtet ihr denn jetzt? Jetzt kommt irgendeiner ums Eck und schickt euch irgendein schönes Manuskript, egal ob Fantasy oder Science Fiction. Oder fangen wir mal mit Fantasy an, das ist ein bisschen vielschichtiger, wobei ich Science Fiction eigentlich auch fast als Fantasy betrachten würde. Ist ja nur andere Zeit, kann man sagen. Auf was achtet ihr denn? Muss da irgendetwas genial Neues auftauchen? Muss es nur genial erzählt sein? Oder am besten, es springt auf irgendeinen Zug, damit man schon ein bisschen die Dollarzeichen sieht. Wie geht ihr denn da weiter?
Es ist natürlich beim Verlag von der Größe von Piper immer eine Mischkalkulation. Also wir machen natürlich auch sehr kommerzielle Stoffe, und andererseits können wir uns dadurch, wenn wir da Erfolg haben, auch Stoffe leisten, die ein bisschen was Besonderes sind. Und deswegen versuche ich schon, die Programme mal so zusammenzustellen, dass ein bisschen was von beiden Enden da ist. Natürlich ist es ganz wichtig für uns, dass wir auch sozusagen einen Cashflow haben durch Manuskripte und Bücher und Autoren, die bekannt sind und die nachweislich kommerzielle Stoffe schreiben. Dagegen ist auch gar nicht zu sagen, im Gegenteil, denn das sind ja die Stoffe, die von den meisten gelesen werden und die meisten Menschen begeistern. Und dann gibt's natürlich auch immer wieder mal Bücher, quasi kleine Entdeckungen, die man ins Programm nehmen kann, von denen man schon ahnt, naja, das wird sicherlich nicht der große Verkaufsschlager werden, aber es gibt schon einige Leute, die sich dafür interessieren werden. Und das Buch liegt einem auch selbst am Herzen, und dann macht es natürlich auch Spaß, solche besonderen Bücher zu machen. Es ist wirklich eine Mischung. Und gerade bei unverlangten oder neuen Autoren, wo die Frage auch sehr berechtigt ist, was suchen wir da eigentlich? Wir suchen kein spezielles Thema. Es gibt sicherlich jetzt kein Thema momentan, wo wir sagen können, wir brauchen jetzt unbedingt was zum Thema, weiß ich nicht, Zombie-Roboter, sondern wir suchen eigentlich wirklich Manuskripte, die, wie du sagst, gut erzählt sind, wo jemand eine eigene Idee hat und sich nicht irgendwo dran gehängt hat. Das ist schon so gewesen über die Jahre, dann kamen teilweise nur noch Vampirstoffe oder teilweise nur noch Harry Potter-artiges, weil alle wittern, naja, das muss doch gehen, das war da jetzt noch ein Buch dazu machen. Und das war eben dann doch nicht so. Also da sucht man gerade als neuen Autor, der braucht ja eine gewisse Alleinstellung und gewisses besonderes Merkmal, mit dem man ihm auch verkaufen kann. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass er was Eigenes hat. Und da merkt man dann auch erst die Begeisterung im Manuskript. Denn die Autoren, die wirklich das schreiben, was sie schreiben wollen, die machen das meistens besser als die, die sagen, naja, was könnte ich denn mal schreiben, was erfolgreich sein könnte, und dann versuche ich das mal so. Eigentlich interessiert es mich gar nicht. Und das merkt man dann schon. Also.
Das ist schön. Wie sehr achtet ihr denn, bleiben wir immer noch bei der Fantasy, auf die Plausibilität, wenn ihr dann das Lektorat habt? Ich hatte da letztens eine großartige Diskussion. Ich glaube, ich habe einen Zombie-Roman gelesen, wenn ich mich jetzt nicht täusche, und habe dann gemeckert, dass es die Welt selbst, also die Menschen, zu schnell verroht waren, weil ich glaube, der handelte nur von einer Woche oder sowas. Und dann war das gleich so ähnlich wie bei Walking Dead. Irgend so ein Fürst hat sich irgendwie aufgespielt und Arenenkämpfe gemacht. Die Zombies waren dann eher Nebensache. Und das habe ich dann als unglaubwürdig quasi bemängelt. Und bei Fantasy habe ich gehört, als wir damals mit Markus Heitz gesprochen haben, dass es dann wohl einige Leute gibt, die darauf achten, wie weit das Pony in der Lage ist zu laufen innerhalb von so und so vielen Stunden, ob er da wirklich von A nach B kommen kann. Ist das denn überhaupt so ein Thema? Ich persönlich fand es witzig, weil mir wurde dann vorgeworfen, die Zombies alleine sind ja schon unglaubwürdig und trotzdem werfe ich dem Buch quasi fehlende Glaubwürdigkeit vor.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wir merken das auch immer in den Reaktionen der Leser. Wir bekommen sehr viele Leserzuschriften. Das sind wirklich Superfans, die das auch sehr, sehr ernst nehmen. Und da haben wir auch eine hohe Verantwortung. Also wenn wir jetzt einfach ein Buch, das eben solche Fehler, wie du sagst, quasi inhaltlicher Art hat, herausstellen, dann kommen da schon solche Rückmeldungen, auch bei anderen Autoren. Dann ist das Auge mal irgendwie grün und auf der nächsten Seite ist es wieder blau. Das ist schon was man dann noch relativ schnell korrigieren kann, aber auch solche Logikfehler, klar, dem einen fehlt eigentlich ein Arm und 200 Seiten später schlägt er mit dem Arm, mit dem Schwert irgendeinen Zombie nieder. Mhm. Das ist natürlich dann schwierig. Also es muss natürlich glaubwürdig und konsistent mit sich sein, denn sonst funktionieren die Fantasy-Romane nicht. Wenn man jetzt einen Fantasy-Roman liest, der einfach nur völlig abstrus ist und jeder Logik entbehrt, dann macht es gar keinen Spaß, sondern es ist ja so, das ist ja das Besondere an Fantasy. Man erschafft ein unglaubwürdiges Setting, das aber dann so glaubwürdig zum Leben erwacht, dass man sich doch drin wohlfühlt und das alles irgendwie einigermaßen plausibel erscheint. Mhm. Das klappt nicht immer, aber das ist schon eine Grundvoraussetzung, denke ich, dafür, dass ein Roman funktionieren soll.
Mhm. Und wie ist es bei Science Fiction? Da ist ja, also ich sage mal, bei gut geht. Wobei, jetzt muss ich mal ausholen, versuche mich zurzeit ein bisschen hineinzufinden in Science Fiction und ich habe festgestellt, dass es da auch wieder verschiedene Strömungen gibt. Man kann auch fast sagen, also die eine Strömung ist sehr techniklastig. Da würde ich jetzt auch das Schiff von Andreas Brandhorst mit hineinschubsen. Also es wird sehr großartig Techniken erklärt, die es jetzt ja überhaupt gar nicht gibt, die quasi der Autor eigentlich ja selbst erfunden hat, aber dafür detailverliebt. Dann gibt es die Autoren, die einfach das Setting in die Zukunft, wohin auch immer, setzen. Und die Technik ist einfach als Alltag da, was ich immer am schönsten finde bis jetzt. Und dann gibt es, glaube ich, als dritte Sektion, das sind dann eher so diese Religionsschaffer wie Frank Herbert und Asimov, glaube ich, war auch so ein König. Was sagt ihr denn dazu? Vor allem dieser Plausibilität dieser ganzen technischen Geschichten.
Ja, das ist in der Science Fiction natürlich dann auch nochmal ein ganz spezieller Fall. Ich bin ja, komme ursprünglich aus der Science Fiction als Leser, habe mit der Science Fiction angefangen als Kind und ist mein absolutes Lieblingsgenre neben der Fantasy natürlich nach wie vor. Und da ist es schon so, dass man manche Bücher, die man gelesen hat und auch die man heute noch liest, in technischer Hinsicht überhaupt nicht verstanden hat. Das ist völlig klar. Also jetzt ist bei Brandhorst nochmal ein bisschen anderer Fall, finde ich, weil der ihn zeichnet das ja aus, dass der gerade von den Begrifflichkeiten her den Leser erstmal fasziniert und verwirrt. Und das ergibt sich dann so nach 20, 30 Seiten, versteht man, was er eigentlich damit meint. Aber ich finde, bei ihm sind es weniger die wirklich technischen oder physikalischen oder astronomischen Dinge, die dort sehr komplex sind, sondern eher ja einfach dieser Blick in die Zukunft, die einfach völlig fremdartig ist, auch von den Begrifflichkeiten her. Und das macht er eigentlich sehr gut. Da gibt es natürlich andere Autoren, wie zum Beispiel auch Stephen Baxter, einer meiner Lieblingsautoren, die wahnsinnig viel Wissenschaft, Mathematik und Physik und alles Mögliche drin haben. Und da muss man schon manchmal seitenweise denken, also ich jedenfalls, das kann man gar nicht verstehen. Ja. Das ist natürlich auch immer noch ein Problem der Übersetzung. Die Übersetzung macht es dann meistens noch schwieriger als das Original. Aber das Wichtige ist dann bei diesen Romanen, dass der Plot so stark ist, dass diese technischen Dinge einen da nicht rausreißen. Und das funktioniert manchmal besser und manchmal schlechter. Deswegen sind auch nicht alle Science-Fiction-Fans Hard-SF-Fans, eben diese wissenschaftliche Science-Fiction, sondern manche wollen auch mehr wirklich die Space-Opera, die wirklich nur um Abenteuer und irgendwelche interstellaren Reisen sich dreht und weniger eben um das technische Know-how. Ich finde eigentlich beides interessant. Also wenn die Geschichte gut erzählt ist, hat beides seine Berechtigung. Das Gegenbeispiel wäre jetzt tatsächlich auch ein Autor wie Ray Bradbury, der ja quasi die Soft-Science-Fiction schreibt, also die Science-Fiction-Settings nur als Hintergrund für eine sehr menschliche Geschichte oder politische Geschichte oder gesellschaftliche Geschichte genutzt hat. Und das sind faszinierende Erzählungen und Romane und ist was ganz anderes, als wenn man jetzt irgendwie den super harten Physikroman liest.
Ja, also ich persönlich habe das Gefühl, also bei Schiff, das Schiff von Brandhorst, mir ist es, glaube ich, fast ein bisschen zu viel, weil ich habe das Gefühl, dass, also jetzt ist nach meinem bisherigen Eindruck, dass die Geschichte dadurch ein bisschen hakt, obwohl ich die Geschichte ziemlich klasse finde, was sich da entwickelt. Aber es, das Technische, das stoppt mich immer so ein bisschen.
Ja, also wie gesagt, das ist, glaube ich, wirklich Geschmackssache. Bei Brandhorst kann ich nur empfehlen, dran zu bleiben. Mhm. Also das Finale ist echt großartig, großes Kino, auch visuell. Und das ist sehr beeindruckend. Und ich finde, was der Andreas dort macht, in jedem Buch aufs Neue, wirklich was ganz Eigenes zu erfinden und sich auch eine eigene Marke über die Jahre erarbeitet zu haben damit, finde ich ganz faszinierend. Und er schreibt ja schon an was Neues für uns. Und das klingt auch schon sehr, sehr vielversprechend.
Ich muss auch sagen, das ist auch das Einzige, was mich auch hält, so sehr wie mich jetzt gerade die Technik ein bisschen, also diese Technikvielfalt ein bisschen aufhält, finde ich es aber gut, dass alles erfunden ist, weil im Gegenzug, man kann es, es ist plausibel dargestellt, man kann es aber nicht greifen an momentan bestehenden Sachen, was ich ziemlich gut finde, weil ich werf immer den Science-Fiction-Autoren der Vergangenheit, die so aus den 50ern oder sowas sind, jetzt wie, ich glaube, ich habe letztens auch einmal Isaac Asimov gelesen, diese Trilogie, reicht aber schon wieder mit dem Autor, da muss man dann immer schmunzeln, weil die nicht aus, die können zwar mit Raumschiffen durchs Weltall fliegen, problemlos, mit sagenhaften Geschwindigkeiten, aber es gibt dann so manche technische Sachen, ich glaube, da ist dann der menschliche Geist bei manchen Autoren nicht in der Lage, darüber hinwegzugehen. Also da ist dann er hatte da zum Beispiel eine Schreibmaschine, deren einzige Errungenschaft war, dass man ihr per Ton, also per Sprache das Schreiben, sie schreiben lassen konnte. Also man hat mit der Schreibmaschine gesprochen, sie sah aber weiterhin aus wie eine Schreibmaschine und hat auf Papier gesprochen und immerhin befanden wir uns in der Geschichte in 12.000 Jahren in der Zukunft. Und die Raumschiffe, die waren zwar unwahrscheinlich schnell, aber immer noch mit Atomkraft, was natürlich die Errungenschaft damals war in den 50ern. Wobei ich da nicht verstehe, warum die Autoren da nicht einfach drüber hinwegspringen können und einfach wie jetzt eben Brandhorst, was ich gut finde, was Eigenes erfindet. Weil ich muss mich ja nicht an dem festhalten, wenn ich sowieso eine selbst erfundene Geschichte erzähle. Und bei so alten Autoren, da schmunzelt man darüber, wenn man witzig ist. Auch diese Perry-Rhodan-Geschichten sind so. Das sind viele Sachen, die sich selbst überholt haben. Also sie arbeiten mit Tonbändern in den Raumschiffen zum Beispiel. Und ich glaube, dass da Brandhorst, wenn ich den jetzt in, sagen wir mal, auch mit demselben Abstand in 60, 70 Jahren lesen würde, hätte er wahrscheinlich einen Vorteil, weil es das einfach nicht gibt. Das finde ich ziemlich gut bei ihm.
Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig, was du sagst. Also das war ja auch das Problem der Science Fiction eigentlich in den letzten Jahren, dass quasi die Technik und auch unsere Wissenschaft das alles überholt hat. Und die großen Autoren der goldenen Ära, so 50er, 60er Jahre, haben natürlich dann tatsächlich einige Dinge ersonnen, die schon längst passé sind oder die wir schon längst überwunden haben oder auch die nie Realität waren, weil sie einfach schon veraltet waren, bevor man sie hätte realisieren können. Brandhorst ist so ein bisschen zeitloser, finde ich auch. Und es gibt aber auch von den alten Autoren natürlich auch welche, die sich freigemacht haben von diesen Vorstellungen, dass es jetzt alles eigentlich nur irgendwie, wie du sagst, Schreibmaschine 10 Jahre in der Zukunft, wie könnte die aussehen? Sondern wenn man jetzt einen Autor wie Olaf Stapleton zum Beispiel nimmt, Letzten und die ersten Menschen, da geht er ja bis zum Sterben der Sonne, über die gesamte Geschichte des Universums und da wird es natürlich immer abstrakter und futuristischer, wie die Menschheiten sich da entwickeln, auch in biologischer Hinsicht. Und also der macht sich völlig frei von jeglichen Konventionen, die er damals in den 30er Jahren sicherlich auch in technischer Hinsicht noch gespürt hat. Oder auch eben Stephen Baxter, der hat ja auch so eine groß angelegte Future History. Wenn man dessen Erzählungen liest, die dann im Jahr 4 Millionen in der Zukunft spielen, da ist alles völlig abstrakt und völlig anders. Da sind die Menschen nicht mehr so, wie sie mal waren. Die ganze Gesellschaft, die ganze Technik existiert überhaupt nicht mehr, sondern es ist eine völlig andere metaphysische Ebene quasi. Und das ist das Faszinierende, finde ich, dass der Sense of Wonder, der dann die zeitlose Science Fiction auch ausmacht. Man wird es nicht nachprüfen können wahrscheinlich, diese kommen wird, aber es ist irgendwie gut vorstellbar und es ist interessanterweise für uns ja glaubwürdiger, dass eine ferne Zukunft völlig irrsinnig und ganz anders sein wird, als wir es uns überhaupt vorstellen können, als eben eine Zukunft, die irgendwie dann, naja, in 100 Jahren schon Realität sein wird.
Ja, ja. Ich glaube, man kann sich das doch gar nicht vorstellen. Wer hätte vor 30 Jahren sagen können, dass es, weiß nicht, ein iPhone gibt oder sowas?
Ja, absolut. Ja. Genau, also das ist, das haben die Autoren in den letzten Jahren, finde ich, ganz gut hingekriegt, dass sie dann eben sich wieder diesen größeren Themen gewidmet haben. Und je weiter man sich in die Zukunft wendet, desto mehr kann man sich auch freimachen eben von diesen Sachen wie Internet und sowas. Ist jetzt auch nicht so wahnsinnig spannend, das noch in Science-Fiction-Roman zu verarbeiten oder irgendeine Vernetzung, sondern wenn, dann muss das wirklich was Eigenes haben und was Futuristisches haben, was den Science-Fiction-Fan, der ja immer eben was Visionäres gerne hat, dann auch begeistern kann.
Mhm. Wie siehst du denn diese ganzen Genre-Abgrenzungen? Ich meine, eigentlich ist Science-Fiction ja Fantasy. Es ist irgendwas Erfundenes. Und Horror ist des Öfteren Thriller. Und Thriller ist manchmal auch Horror. Und es vermischt sich sehr schön. Inwieweit achtet ihr denn darauf und was wird wo eingenordet? Ist das nur ein reines Marketinginstrument oder hat es noch andere Gründe?
Also die Abgrenzung zwischen Science Fiction und Fantasy finde ich schon relativ klar, zumal mir auch meiner Ansicht nach die Science-Fiction-Fans nicht unbedingt immer diejenigen sind, die auch die Fantasy mögen. Mhm. Also vielleicht sind die Fantasy-Fans da tatsächlich sogar noch ein bisschen, soll man das sagen, offener, die auch mal einen Science-Fiction-Roman zur Hand nehmen würden. Der Science-Fiction-Fan als solcher ist natürlich ein sehr anspruchsvoller Fan, der das Genre sehr, sehr im Herzen trägt, im Zweifel schon seit vielen Jahren oder Jahrzehnten und mit der Fantasy manchmal auch so ein bisschen fremdelt. Das macht die Sache ganz interessant. Also ich komme jetzt mit beiden gut zurecht. Aber natürlich müssen wir deswegen auch für beide Zielgruppen was bieten. Und deswegen haben wir die Science Fiction dann eben auch als eigene kleine Liste quasi neben der Fantasy transportiert. Also wenn ich jetzt einen Stoff bekommen würde, der eine Mischung ist aus Science Fiction und Fantasy, dann ist es immer noch ein Problem, ja, wo kann man den hinstellen. Weil der Leser wird das vielleicht gar nicht so schlimm finden. Aber natürlich ist es auch als Buchhändler ein Problem, wenn man ein Buch hat, das man nirgendwo ins Regal stellen kann, weil es nichts richtig ist. Da hat man immer wieder die Diskussion, ist das nun Belletristik oder ist es Fantasy oder ist es Thriller? Und dann sagt man als Verlag immer, dann stellt es auch überall hin und sagen natürlich alle Buchhändler, das geht nicht. Den Platz haben wir nicht und die Leute sollen es ja auch finden und das ist natürlich auch völlig richtig. Deswegen, ich glaube, es gibt diese Aufteilung, es gibt sie für den Handel und es gibt sie auch in gewissem Sinn für den Leser. Und deswegen müssen wir da schon zwei verschiedene Zielgruppen bedienen und möglichst klar im Genre zu bleiben, ist sicherlich einer der vielversprechenden Wege.
Mhm. Jetzt lese ich natürlich alles querbeet, außer Krimis, die mag ich nicht so gern. Aber man kann natürlich dann dadurch auch gefangen sein als Autor. Jetzt nehme ich mal Stephen King, da kenne ich wenigstens alles. Er ist natürlich dadurch immer in der Horrorecke, obwohl er jetzt schon einige Romane geschrieben hat, die ja gar nichts damit zu tun haben. Ich glaube, die letzten zwei sind sogar Krimis. Ein paar Science Fiction, glaube ich, würde ich jetzt auch sagen, zumindest wenn man Zeitreise als Science Fiction verpackt und Fantasy auch. Der ist natürlich durch seine ersten Bücher direkt in dieser Horror-Ecke im Buchladen. Und ich glaube jetzt, ich glaube, Dan Simmons ist auch so ein wechselnder Autor, der mal das schreibt, mal das schreibt, mal das schreibt. Das erleichtert natürlich nicht die ganze Sache.
Das stimmt. Bei Dan Simmons hat es ja auch nicht so gut geklappt, wenn man sich da die Zahlen anschaut oder die Erfolge in den letzten Jahren. Also ich verehre Dan Simmons sehr und Hyperion ist sicherlich eines der ganz großen Werke der Horror-Science-Fiction, würde ich mal sagen. Aber was er dann zuletzt gemacht hat, geht natürlich in eine ganz andere Richtung und dementsprechend haben die Fans ihn, glaube ich, da auch so ein bisschen aufgegeben. Mhm. Stephen King ist einfach ein Phänomen an sich und der hat ja auch nie in einer Genreliste Platz gehabt, sondern war immer im allgemeinen Programm oder ist auch immer noch. Und ich glaube auch, dass Stephen King eben über alle Genres hinaus eben gelesen wird und wahrgenommen wird als Einzelfänomen. Und ja. Er hat ja in seinen Büchern eigentlich immer über den Horror hinaus und in den letzten Jahren, wie du zu Recht sagst, vermehrt ganz andere Aspekte beleuchtet, menschlicher Art und gesellschaftlicher Art und eben auch zeithistorische Dinge, vor allem Amerika betreffend. Und das sind natürlich alles Sachen, die ihn da so ein bisschen rausnehmen. Er kann sich inzwischen aber auch, weil er eben eine absolute Lichtgestalt ist, er kann sich herausnehmen, was er will. Er kann quasi schreiben, was er will.
Stimmt.
Und keiner wird ihn dafür angreifen können. Zumal seine Bücher in den letzten Jahren ja wieder besser geworden sind. Er hat ja auch mal so ein kleines Tief.
Ja, ja.
Aber natürlich, klar, also er ist sicherlich nicht mehr der klassische Horror-Schriftsteller. Aber die Leute wachsen ja auch mit und die Leute, die Stephen King schon in den 80er Jahren gelesen haben, sind dann vielleicht auch froh, dass sie heutzutage nicht mehr einen klassischen Carrie-Roman lesen müssen, sondern was mehr Elemente enthält und tiefgründiger ist.
Richtig. Ich bin mit ihm aufgewachsen.
Ja, ich auch. Also natürlich, ich habe damals, ich weiß noch, ging man ja als Kind dann als Zehnjähriger zu Karstadt an die Kasse und hat gehofft, dass die Frau einem das Buch verkauft, weil sie 18 war, oder sie glaubte es zumindest. Und manchmal hat man es gekriegt und manchmal nicht. Und da, klar, das waren die klassischen Ausgaben von S und Sie und
richtig,
was man alles gekauft hat. Großartig.
Ja, war schon gut. Kommt ihr dann überhaupt noch zum Lesen? Und zwar, ich sage jetzt immer selbstbestimmt und fremdbestimmt. Ich lese ja manchmal auch fremdbestimmt, weil ich über irgendwas eine Kritik schreiben muss oder es möchte. Und ihr lest ja wahrscheinlich sehr viel, vor allem diese ganzen Manuskripte. Und lest ihr dann überhaupt noch privat irgendwas, auf was ihr Lust habt und was gar nichts mit dem Verlag zu tun hat?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das braucht man auch. Tatsächlich, wenn man sich den ganzen Tag mit Fantasy und Science Fiction beschäftigt, dann braucht man natürlich auch mal einen Ausgleich. Und ich persönlich und die anderen Kollegen machen das sicherlich auch, lesen dann nochmal ganz andere Genres auch. Ich lese sehr viel Thriller, Krimis, auch sehr viel Non-Fiction über alles Mögliche, Sport und Wandern und Berge und was auch immer. Und das braucht man, glaube ich, auch, weil sonst wird man verrückter. Also wenn man sich den ganzen Tag nur damit beschäftigt, dann macht es irgendwann keinen Spaß mehr.
Ja, da müssen wir mal eine Lanze brechen. Nicht, dass es heißt, dass ihr den ganzen Tag nur lest. Wie sieht denn so ein Arbeitstag aus, so ein klassischer?
Ja, der ist gar nicht so vom Lesen geprägt unbedingt, sondern wir sind tatsächlich, wie auch viele andere Wirtschaftsunternehmen, hauptsächlich eine große Behörde mit einem Telefon und einem Computer und sehr vielen Sitzungen. Und dann geht es natürlich darum, das alles unter einen Hut zu bringen. Und unser normaler Alltag besteht eigentlich darin, dass wir ja viel telefonieren, uns mit Leuten treffen, seien es jetzt Autoren oder Agenten oder andere Geschäftspartner, dass wir eben wahnsinnig viele E-Mails schreiben und in sehr vielen Sitzungen sitzen und Dinge besprechen. Und das Schöne daran ist eben, dass es immer um ins Buch geht und um Dinge, die einen begeistern. Und selbst wenn man dann eben endlose Marathonsitzungen hinter sich hat, hat man trotzdem was für das Buch getan, was jetzt in den nächsten Monaten rauskommt. Und dann macht das schon Spaß. Also von der Sache her ist es immer ein schönes Betätigungsfeld jeden Tag, aber natürlich ist es auch sehr viel Verwaltungsarbeit.
Na schön. Jetzt muss ich da mal die Kurve kriegen. Ich hatte gerade eine Frage auf der Lippe, die ist mir jetzt nur gerade verschwunden. aber was anderes. Ein normaler Arbeitstag ist ja dann normale Zeiten. Ihr macht das Lektorat. Das heißt, ihr fasst das Buch relativ früh an. Ihr entscheidet, ob ein Buch überhaupt veröffentlicht wird. Und dann macht ihr das Lektorat. Was genau macht denn das Lektorat? Das ist ja immer diese ominöse Figur, die das Buch durchliest und alles rot markiert und sagt, das passt alles nicht, bitte wieder umschreiben. Wie ist es denn in Wirklichkeit?
Ja, das ist durchaus die Wirklichkeit und natürlich immer so ein bisschen aufs Manuskript an und auch auf den Autor. Also es gibt ja manche Autoren, die sehr viel am Manuskript zusammen mit dem Verlag oder mit dem betreffenden Lektor arbeiten wollen und manchmal eben auch müssen, weil das Manuskript es braucht. Dann gibt es auch andere Autoren, die sagen, ich möchte mir nicht so viel reinreden lassen. Und dann kommt es natürlich darauf an, was ist das für ein Buch? Ist das ein Buch eines Autors, der schon viele Jahre am Markt erfolgreich ist? Dann gibt es auch keine Notwendigkeit. Also jeder Autor, auch bei uns im Genre, hat ja bestimmte Eigenschaften, auch was sein Schreiben angeht und bestimmte Eigenheiten. Und die will er sich im Zweifel auch bewahren. Und das ist ja auch gut so. Man kann auch einen Autor nicht komplett umdrehen. Aber natürlich ist es auch bei großen, erfolgreichen Autoren so immer wieder, dass wir auch inhaltlicher Art uns dann auseinandersetzen und sagen, Mensch, ist es wirklich gut, dass die Figur da jetzt das und das macht, oder sollte die nicht da nochmal auftauchen? Und gerade über diese kleinen inhaltlichen Fehler, über die wir gesprochen haben, die wir eben auch nicht immer rauskriegen, aber da wird natürlich auch viel gesprochen. Und das hängt wirklich immer vom Manuskript ab. Manchmal bekommt man ein Manuskript, das quasi druckfertig ist. Manchmal bekommt man ein Manuskript, an dem man sehr, sehr viel machen muss. Mhm. Und das eigentlich sind alle Wege denkbar.
Das heißt aber, man hätte auch ich will jetzt nicht sagen schlechter Schreiber, man hat eine geniale Idee, man bringt die einigermaßen gut zu Papier, man ist aber vielleicht in der Rechtschreibung schlecht und kann aber trotzdem zum guten Buchautor werden.
Auf jeden Fall. Natürlich, wenn jetzt ein unverlangtes Manuskript kommt mit 1000 Fehlern schon im Anschreiben und das Exposé ist irgendwie schlecht ausgedruckt und man kann es nicht lesen und jeder zweite Satz stimmt hinten und vorne nicht, dann fragt man sich natürlich schon, warum soll man sich das antun? Aber selbst dann, wenn die Idee wirklich großartig ist, das kommt aber wirklich leider nicht so oft vor, dann würde man sicherlich auch da dran bleiben. Und ich habe einen anderen Autor vor vielen Jahren mit dem hier begonnen, dessen erstes Manuskript wirklich, was gerade so diese grammatikalischen und Rechtschreib-Dinge angeht, nicht im allerbesten Zustand war, aber da merkte man eben, das ist wirklich so ein Rohdiamant und daraus wurde dann ja eine große Erfolgsgeschichte und das passiert natürlich auch, das macht dann halt sehr viel Arbeit, aber das macht auch Spaß.
Mhm. Ja, schön. Was kann man denn als Autor verdienen? Also jetzt braucht man nicht Geld, ich muss natürlich Bücher verkaufen. Aber gibt es da irgendwie so einen Richtwert, was man da Anteil hat, wenn so ein Buch sich verkauft oder ein E-Book oder sonst irgendwas?
Grob. Das ist ganz unterschiedlich, schwierig zu sagen. Ich glaube, man kann ganz allgemein sagen, dass es sicherlich sehr schwierig ist, als Autor in Deutschland nur vom Autorensein zu leben. Einfach weil der Markt natürlich begrenzt ist. In Amerika gelingt es vielleicht noch einigen Autoren mehr, weil einfach viel mehr Publikum da ist. Und in Deutschland haben wir eben eine geringere Einwohnerzahl und eine geringere Käuferzahl. Allein das ist schon das Problem. Und dann ist es ja eben auch so, dass die große Masse der Autoren relativ wenig Bücher verkauft und nur ein ganz kleiner Teil relativ viel. Und die können natürlich sehr, sehr gut davon leben, das ist völlig klar. Aber ja, die meisten Autoren haben dann im Zweifel noch einen Nebenjob oder sind eben mit geringen Einkünften zufrieden oder müssen damit zufrieden sein. Mhm. Aber unser Ziel ist natürlich immer, dass wir die Verkäufer erhöhen, denn auch für uns rechnet sich's natürlich nicht. Also wenn man ein Buch nur 891 Mal verkauft, rechnet sich's natürlich nicht.
Mhm. Wenn ein Buch sich gut verkauft, entscheidet ihr dann als Piper Verlag, ob es ins Ausland geht oder muss der Autor dann bei einem ausländischen Verlag nochmal anklopfen?
Nein, grundsätzlich ist es schon so, dass gerade bei den deutschen Autoren wir auch die Rechte, die Auslandsrechte haben. Mhm. Wir haben eine Lizenzabteilung und der Kollege dort ist natürlich immer bemüht, das auch ins Ausland zu verkaufen. Und im Fantasy-Bereich funktioniert das eigentlich immer recht gut, gerade so im osteuropäischen Bereich oder auch in Asien werden immer noch sehr, sehr viele Stoffe gekauft dort. Das ist auch immer schwieriger geworden, meiner Einschätzung nach, über die letzten Jahre, weil einfach auch dort wirtschaftliche Probleme herrschen in den Ländern. Aber natürlich machen wir das auch. Bei den Amerikanern ist es meistens so, dass wir tatsächlich nur die deutschsprachigen Rechte bekommen. Da können wir dann gar nicht viel mehr machen, außer vielleicht noch ein Hörbuch zu verkaufen dazu.
Wie kommt man denn zu so einem amerikanischen Autor?
Naja, heutzutage natürlich auch hauptsächlich über die Agenturen. Also die Amerikaner, wie auch die meisten deutschen Autoren, haben ja eigentlich alle Agenten. Oder über Verlage direkt, die auch ab und zu noch Rechte halten. Aber der Trend geht schon dahin, dass die Auslandsrechte meistens von den Agenturen selbst gehalten werden, die dann selbst weiter an deutsche Verlage verkaufen.
Das heißt aber, dass die Agentur dann wahrscheinlich von Land zu Land irgendwo anklopft.
Genau.
Möglichst viel Geld rauszuholen zu können.
Genau, und die haben natürlich auch in jedem Land oder für jede Region dann wiederum Subagenturen, die dann vor Ort sind. Also der amerikanische Agent, der jetzt in Dallas sitzt, wird im Zweifel nicht persönlich hier überall vorstellig, sondern hat er eben eine Subagentur, die in Deutschland sitzt und über die läuft das dann. Also das ist auch ein sehr verzweigtes Netzwerk.
Mhm. Kann man denn sagen, ab wann ihr mit einem Buch, das ist natürlich immer eine Mischkalkulation, ist mir klar, aber ab wann ihr mit einem Buch oder anders gesagt, wie viel müsst ihr verkaufen, um dieses eine Buch zur schwarzen Null zu bringen?
Ja, das ist auch überhaupt nicht so generell zu sagen, weil es geht wirklich immer darum, ist es ein deutscher Autor, ist es ein amerikanischer Autor, dann kommen noch die Übersetzungskosten dazu, dann wird es nochmal schwieriger. also ganz grob gesagt, von einem übersetzten Autor müssen wir sicherlich nochmal 5.000 bis 10.000 Stück mehr verkaufen, um auf den Break-Even zu kommen, als von einem deutschen Autor. Aber wie hoch die Zahlen da konkret sind, kann man nicht seriös sagen, weil das hängt wirklich von sehr, sehr vielen Dingen ab. Von den Vorschüssen, von den Herstellungskosten, vom Umfang, von den Vertriebskosten, von allem Möglichen. Mhm.
Seht ihr eine Gefahr an den kleinen Verlagen, die sich da im Markt tummeln? Oder steht so ein großer Verlag wie Piper, wahrscheinlich auch DTV und Knauer, das sind so die großen Namen, die mir einfallen, stehen die dann noch relativ autark da, so unangreifbar oder unangegriffen?
Naja, also die kleinen Verlage, glaube ich, sind überhaupt keine Gefahr. Im Gegenteil, die sind auch eine Bereicherung für Genre und die machen ja auch Dinge, die wir nicht machen, zum Beispiel Anthologien oder auch noch mehr neue Autoren mit etwas abseitigeren Stoffen auszuprobieren. Man merkt das ja auch so bei den, ja, bei den Preisen, die im Internet zur Abstimmung stehen, sind das oft auch eben Autoren und Serien von Kleinverlagen, die dort prämiert werden. Und das finde ich auch richtig so, denn der große Mainstream, den jeder im Buchhandel sieht, der ist eh da. Aber spannend sind natürlich auch die Dinge, die so quasi unter dem Radar passieren. Mhm. Und das können die Kleinverlage dann eben liefern. Und gerade so Dinge wie Anthologien und Kurzgeschichtensammlungen, die die großen Verlage kaum sich noch leisten können, weil die einfach sehr schwierig zu verkaufen sind, die können die sich leisten und vermarkten. Und das ist natürlich eine absolute Bereicherung. Und daraus entstehen dann manchmal ja auch wieder Erfolge, die man dann später auch im großen Verlag dann vielleicht wiederfinden kann. Mhm.
Glaubst du, dass der Verlag an sich relevant ist für den Leser?
Es kommt ein bisschen darauf an. Also da neigen wir immer so ein bisschen zur Demut im Verlag und sagen, naja, das kennt ja keiner und den Verlagsnamen kennt niemand. Da gibt es dann aber auch schon Gegenbeispiele, also jetzt zum Beispiel die Ivy-Liste bei uns, die ja so eine Young Adult Jugendbuchliste ist. Da ist es schon so, wenn man sich die Kritiken und die Kommentare zu den künftigen Programmen da immer anguckt, da gibt es schon oft Kommentare von wegen, ja, alles, was der Ivy-Verlag macht, ist super und da freue ich mich auch drauf, da steht Ivy drauf, das wird schon gut sein, das ist, sagt ja jeder. Aber das ist natürlich auch erfreulich, weil normalerweise sitzen wir tatsächlich hier und denken, ach, das wissen die Leute gar nicht, ob es jetzt Piper oder Heine oder Fischer ist. Aber ich glaube, es ist so eine Mischung. Bei uns im Genre ist es, glaube ich, noch ein bisschen mehr verlagsorientiert. Wir alle, die in den 80ern aufgewachsen sind, sind ja mit wenigen Verlagen im Genre aufgewachsen. Ja. Da gab es eigentlich nur einen Verlag, bei dem man alles gekauft hat. Und da fühlt man natürlich auch eine gewisse Verbundenheit. Und wenn man das als Verlag erreichen kann, dass die Leser auf das neue Verlagsprogramm aufmerksam werden, einfach weil sie wissen, dass dort Bücher kommen, die sie interessieren, ist das das Beste, was einem passieren kann.
Das ist aber dann auch gleichzeitig der Grund, warum das die ganzen Verlage, wie ihr auch, so quasi Subverlage gründen, also andere Bezeichnungen, um die Genre besser reinzukriegen.
Ja, natürlich. Und gerade jetzt Ivy ist ja ein Verlag, der sich auch von der Warengruppe zum Beispiel und von der ganzen Buchhandelslogik an eine andere Zielgruppe wendet. Und da sind auch andere Einkäufer jetzt im Buchhandel betroffen. Wir müssen ja auch immer daran denken, wir verkaufen ja als Verlag erstmal an den Buchhandel, also B2B und nicht direkt an den Kunden. Das Letztere sicherlich immer verstärkt und über die nächsten Jahre müssen wir das noch verstärkt auch ausbauen. Aber der Buchhandel ist immer unser erster Kunde quasi. Und da haben wir im Jugendbuchbereich ganz andere Einkäufer und deswegen haben wir auch ein spezielles Label da gegründet. Jetzt das Gegenbeispiel bei der Science Fiction, die wir jetzt ja im Herbst starten, sind es die gleichen Einkäufer wie in der Fantasy. Also da hat der Buchhändler das Regal daneben auch zu befüllen mit der Science Fiction. Deswegen würde es aber auch keinen Sinn ergeben, dort ein ganz eigenes Label aufzumachen, sondern jetzt heißt das Gesamtlabel eben Piper Fantasy und Science Fiction. Mhm.
Das heißt aber, ihr habt auch einen ganz klassischen Außendienst, oder der von Buchladen zu Buchladen hechelt?
Genau, haben wir auch, ja. Mhm.
Sehr schön. Nun gut, jetzt haben wir fast ein Stündchen voll. Ich glaube, das war jetzt ein schöner Einblick. Vielleicht noch ein paar Buchtipps von Carsten Polzin, die ist aber nicht unbedingt, sondern persönliche Buchtipps.
Persönliche Buchtipps?
Ja.
Aber schon aus dem Genre, oder?
Wie du willst.
Ja, also ich meine, natürlich komme ich nicht drum rum, jetzt so ein bisschen auch die Piper hineinzupreisen. aber wir haben schon über Andreas Brandhaus gesprochen, den ich wirklich für einen der größten deutschsprachigen Science-Fiction-Autoren halte. Und den kann ich ganz besonders empfehlen. Und natürlich auch aus unserer Fantasy-Liste einen Autor, dem mir sehr am Herzen liegt, Alex Marshall, der in Amerika sehr durchgestartet ist mit seinem Debüt. Mhm. Und der erscheint jetzt auch bei uns, Blut aus Silber, kommt im Oktober. Das ist ein Riesenklopper, sowas mag man ja gerne in der Fantasy. Und also das wird ein sehr, sehr spannendes Buch, wirklich ein neues, großes Fantasy-Epos. Ja, und daneben, wenn ich jetzt mal ein ganz anderes Genre nehme, ich bin ein sehr großer Jack Reacher-Fan. Lee Child ist der Autor, ja. Ist auch gar nicht unser Verlag, aber das ist einfach ein cooler Typ. Und wie sympathisch ein Massenmörder quasi sein kann, der einfach sich nur durch die Gegend prügelt, viel Sex hat und jeden Gegner im Zweifel umbringt und dabei trotzdem noch wahnsinnig sympathisch dastehen kann. Also das muss, glaube ich, unser aller Ziel sein.
Mhm. Okay. Apropos, weil du gerade dem Klopper gesprochen hast, warum ist es eigentlich so, dass die Fantasy-Bücher immer so dick sein müssen?
Hängt natürlich meistens tatsächlich vom Manuskript selbst und von der Story ab. Diese großen Fantasy-Epen sind halt sehr groß angelegt oft. Und aber es ist einfach auch was eine händische Erfahrung, wenn ich in den Buchhandel gehe und da steht ein dickes Buch, greife ich da als Fantasy- oder Science-Fiction-Fan eher hin, als wenn ein dünnes Buch steht. Das ist einfach ein, ja, vielleicht psychologisch irgendwie erklärbares Phänomen. Man hat auch das Gefühl, dass man dann mehr fürs Geld kriegt vielleicht und man vor allem kriegt man mehr Stories und mehr Erfahrung. Und es ist ja auch so, dass man als Fan die Bücher relativ schnell liest und wenn man dann ein dickes Buch kauft, hat man mehr davon. Man hört ja immer wieder, ja, ich konnte es gar nicht aus der Hand legen, dann war es schon vorbei, schade, oder ich habe es mir extra aufgespart. Also ich kann mich noch erinnern, als ich den letzten Teil vom Dunklen Turm von Stephen King dann 20 Jahre später oder was gelesen habe, nach Schwarz, wollte ich es mir auch aufheben. Ja? Vor allem so die letzten Seiten, wo man dann denkt, jetzt kommt die Auflösung, die man sich zwar schon denken kann, aber irgendwie will man ja auch nicht das jetzt so einfach dann so weggelesen, sondern das muss man sich dann schon besonders aufsparen und ich glaube, das ist das Besondere, was das Genre auszeichnet.
Hat dich die Auflösung genervt?
Das eigentliche Finale hat mich sehr genervt. Also wie der König da besiegt wurde, war absolut unterirdisch sicherlich. Aber danach dann diese ganze Auflösung und der letzte Satz, das ahnte ich dann schon, wie das kommen muss und dass das alles so rund war dann schon irgendwie ganz, ganz gut, fand ich. Also an der Stelle, wo er gesagt hat, lesen Sie bitte nicht weiter. Wenn man dann weitergelesen hat, wurde es besser als das eigentliche Ende, fand ich.
Richtig.
Wie ist es dir ergangen?
Ich fand es auch klasse. Also mir geht es genauso, dass es mich verfolgt, seitdem ich lesen kann, so ungefähr. Und ich habe es mir damals ja auch immer dann gleich gekauft, wenn es rausgekommen ist. Und ich habe dann immer wieder von vorne angefangen. Dadurch habe ich, glaube ich, Schwarz jetzt schon 8 oder 9 Mal gelesen. Die hinteren dementsprechend seltener. Aber für mich war es auch fast logisch. Ich fand das richtig klasse, dieses Ende, weil es schlüssig in sich einfach war. Ich habe aber auch viele Leute gehört, die richtig angekotzt waren, dass es keine richtig saubere Auflösung gibt, weil man, ja, die Welt ist ein Rad. Ja,
absolut.
Weil ich will ja nicht spoilern, aber wobei, das ist, glaube ich, in dem Genre oder bei den Büchern ist es wahrscheinlich mittlerweile schon egal.
Es ist ja schon ein bisschen her jetzt.
Und ja, richtig. Ich liebe ihn auf jeden Fall. Was ich klasse finde, ist, dass sich im Dunklen Turm ja alles befindet. Also wenn man alle Romane von ihm kennt, schmunzelt man sehr oft, weil man vieles im Dunklen Turm wiedererkennt. Und das hat mir daran so gut gefallen.
Das stimmt. Das hat natürlich Stephen King von Anfang an dann auch irgendwie gut gemacht, dass er in seinen Romanen immer mehr die miteinander verwoben hat. Ja. Das fand ich auch spannend. Jetzt beim Dunklen Turm, also in den vorletzten Bänden, hat das ein bisschen übertrieben, fand ich.
Stimmt, ja.
Da war es ein bisschen nervig. Da ist er auch selbst dann aufgetreten, wenn ich mich erinnere.
Ja, ja.
Und da habe ich gesagt, auch nee, Leute. Aber es wurde dann, er hat da wieder die Kurve gekriegt irgendwie. Und klar, das ist nach wie vor eins der faszinierendsten Werke, finde ich überhaupt in dem Genre.
Richtig, ja. Nun gut, dann danke ich dir herzlich.
Ja, danke dir.
Hat Spaß gemacht.
Genau, gleichfalls. Und ja, viel Erfolg weiterhin mit deinem Blog.
Ja, und viel Erfolg im Verlag.
Dankeschön.
Bis dann.
Bis Ciao. Bald. Ciao.
Episode.